Thema für die, die gerade schon hier saßen, stieß eigentlich relativ direkt daran an, also ein bisschen an die Data-Mining-Diskurse und so, dass da irgendwie Diaspora ist keine E-Mail-Adresse, sondern so eine komische soziale Netzwerk, das tut man normalerweise ja immer so einen Account haben. Alles klar. Mir wurde gestern schon gesagt, dass es nicht ganz klar ist, worum es geht. Das wird aus meinem Geschäft nicht ganz klar geworden, also es schließt vielleicht auf andere, das was gerade schon der Vortrag gerade mit der automatisierten Analyse von den Texten. Genau, ich habe mich schon vor längerer Zeit mal damit auseinandergesetzt, wie diese Internet funktionieren, dieses ganze Tracking, das ist für heute auch schon gefallen und dieser Vortrag ist ein bisschen nochmal zu, sich zu vergegenwärtigen, warum wir das eigentlich so finden, dieses ganze Tracking und was das eigentlich genau mit den Leuten macht. Das Ganze ist halt ein bisschen unter einem Begriff, den ich vor ein paar Monaten aufgeschnappt habe, nämlich Panoptic Sort, eine praktische Sortierungsmaschine. Das ist nachher gut, dass vor Anfang der 90er so schon mal ein amerikanischer Wissenschaftler sich ausführlich damit auseinandergesetzt hat, wie das zu dem Zeitpunkt damals vor 20 Jahren funktioniert hat. Genau, ich werde also jetzt ein bisschen erzählen, was so also Beispiele bringen. Ein bisschen zeigen, wie diese Systeme funktionieren und ein bisschen ausgebaut, weil da bin ich noch nicht ganz so weit gekommen. Vielleicht können wir das nachher in der Diskussion klären, was man denn machen kann. So als Einführung mal der historische Background, diese Profilbildung überhaupt herkommt. Das ist ganz früh schon im 18. Jahrhundert hat der sogenannte Johann Lavater angefangen mit der die Physiognomik begründet, in der er aus einfachen Scherenschnitten, die er für eine ziemlich genaue Abbildung des menschlichen, der Menschen, die da, deren Schatten und die da abgezeichnet wurden, hielt, hat daraus mit allerlei mathematischen Verfahren der damaligen Zeit und schön mit Linien und so, das in der Mitte angefangen, Profile zu bilden und diese Profile dann auf die Eigenschaften der Menschen zu mappen, von denen er halt Scherenschnitte hat. Das war schon im 18. Jahrhundert, im Rahmen der Aufklärung, wo alles schön analysiert und vermathematisiert wurde. Das so der gilt als einer der Ursprünge des Gebrauchs, das mit dem Profil herkommt. Heute ist das ja ganz ein bisschen komplizierter geworden. Das mal so kurz versucht darzustellen, also wir haben dieses Profil, diesen Scherenschnitt, dann gibt es dieses Ganze, was unter Datenschutz fällt, die personenbezogenen Daten, wie eure Namen oder auch so klassische Dinge, die direkt mit eurer Person verknüpft sind. So eher damit verknüpfte Daten wie euer Wohnort, was ihr so gerne mögt, denn dafür auch das Produkt hier dann am besten. Aber dann kommt natürlich all dieser Kram dazu, wie eure Netzwerke, mit wem man über was spricht. Das sind so verschiedene Ebenen der Daten, die legen alle in solche Mechanismen reinfliegen und dann später etwas darüber aussagen, wer oder was wir sind und gerne machen. Genau, das ist dann, kommt dann diese komische Blackbox, die aus ganz vielen Punkten einzeln steht und am Ende sagt das wieder was über die Person aus, die eigentlich am Anfang stand, aber eben nicht, was das überhaupt für ein Mensch ist. Gerade dieser Teil, nämlich dieses ganze komische, diese künstliche Intelligenz oder diese ganze Mathematik und Algorithmen, das fällt unter den Panoptic Sort, der quasi die Leute sortiert in verschiedenen Kategorien einordnet. Ich glaube, ich habe gerade erst gekriegt, ich muss kurz meine Schwester grüßen, die glaube ich im Livestream ist. Hallo. genau, ich fange mal kurz mit einem Beispiel an, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären. Das war vor zwei Monaten oder drei, wann war es im Juli, dass bei Facebook nicht aufgeflogen, aber es wurde bekannt durch eine Verhaftung, dass es so eine automatisierte Analyse der Chats gibt, die bei Facebook passieren. Und so wurde ein Pädophiler überführt, der sich mit einer 13-Jährigen verabredet hat und sich mit ihr treffen wollte. Das funktionierte so, dass der Facebook-Algorithmus nach einem Haufen Eigenschaften guckt, die Nutzer hatten in Facebook und natürlich am Ende auch der Text, das Gespräch gescannt wurde und dann einem Facebook-Mitarbeiter automatisiert vorgelegt wurde, der entschieden hat, okay, das ist hier eine gefährliche Situation, wir werden dann an die Polizei, die dann natürlich das Menschen ermittelt hat und wir ihn nach Hause genommen haben. Die Frage ist, was da in diesem ganzen automatisierten vorher schon alles für Annahmen drin stecken. Und das habe ich jetzt mal ein bisschen beispielhaft sehr ausführlich dann dargelegt, dass nämlich Facebook als erstes gemacht hat, ist mal zu schreiben oder irgendwer bei Facebook hat dem Algorithmus gesagt, das hier ist übrigens eine Runde, so definieren wir unnormale Freundschaften, nämlich, wenn wir lange keine Freunde sind oder noch nicht so lange, die keine gemeinsamen Freunde ansonsten haben, die so selten Kontakt haben, die einen großen Altersunterschied haben und die außerdem auch noch weit voneinander weg wohnen. Das Gegenteilige also ist was Dauerbetreiber, was Facebook als eine normale Freundschaft bezeichnet. Das sind Leute, die schon lange bei Facebook Freundinnen sind, die einen ähnlichen Freundeskreis innerhalb Facebooks haben, die auch in diesen Freundeskreisen, in diesen Peergroups in Facebook aktiv sind, die ähnlich alt sind und das richtige Alter bei Facebook angegeben haben und die natürlich auch ein richtiges Wohnort oder ein Schule in das Bereich bei Facebook angegeben haben. Das sind die Grundannahmen, die halt dahinter stecken, um normale von unnormalen Beziehungen zu unterscheiden. Das sind also die Daten, um auf diese Datenebene zurückzukommen, sind halt die Akteure, deren korrekte Wohnort und Alter, dann aber auch die Informationen aus dem Netzwerk, also wie sind die alle miteinander verknüpft, das muss dann alles analysiert werden, wer ist mit wem befreundet, über vier Ecken, wie oft haben die alle Kontakt und auch die, was das überhaupt für Netzwerke sind, in denen die sich bewegen. Und zusätzlich kommt dann natürlich auch die Kommunikationsebene dazu, das heißt, der Chat wird auf Begriffe untersucht, die dann am Ende den Ausschlag darauf geben, ob das jetzt an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin weitergeleitet wird oder nicht. Das ist ein bisschen jetzt zurückgegriffen auf, ich weiß nicht, ob alle diese Karikatur aus dem, ich glaube, es war Anfang der 90er, kennen, wo es hieß, im Internet weiß niemand, ob du ein Hund bist oder ein Mensch. Das ist natürlich jetzt vorbei, weil der Klassiker. Genau. Ja, deswegen habe ich ihn gebracht, der Klassiker. Aber ist vorbei jetzt. Tut mir leid. Facebook weiß, wie du bist. jetzt im Folgenden, nach diesem Beispiel mal ein paar Details, wie dieser Panoptic Sort ansonsten funktioniert. Das ist natürlich jetzt nicht umfassend, aber ich habe mal so ein paar Sachen rausgepickt. Aus diesem Gandhi, dieser Typ, der das Begriff geprägt hat, der hat damals ein gutes Beispiel gefunden schon, das war Anfang des Jahrtausends. Meine Firma, die in den USA, das glaube ich jetzt nicht alle lesen, ich erzähle das schnell, so Warenauslieferungen gemacht hat, und zwar, wie gesagt, also so eine Art Online-Shop, aber der in der Region, also für bestimmte Städte gesagt hat, innerhalb von einer Stunde liefern wir euch die Sachen, die ihr bei uns online bestellt. Und das war aber so, dass dort nicht alle bestellen konnten, sondern lustigerweise die Leute, die in der Nähe dieser Auslieferungszentralen wohnten, was halt Stadtteile waren, in denen billige Arbeitskräfte wohnten, die konnten dort nicht bestellen, weil die anhand des Systems aussortiert wurden anhand ihrer Postleitzahl. Gandhi ein bisschen zurückgeführt auf das sogenannte Redlining. Das ist ein Begriff aus dem Amerika der 60er Jahre, in dem Stadtteile mit roten Linien quasi imaginär umzogen wurden. Ich kenne das auch, eine Stadtteile, die man nicht so gerne geht oder nicht gehen sollte, weil einem alle erzählen, man sollte lieber nicht dahin gehen. Und gibt es das hier auch?
Ja, mein Stadt.
Genau, jetzt treffen sich komische Leute von mir. Gibt es aber natürlich auch auf anderen Ebenen. Das wird die plakativste Art ist natürlich dann einen Stadtteil, einen Zip-Code in den USA zu sortieren und zu sagen, da liefere ich lieber keine Waren aus, die bezahlen eh nicht. Und schon ist man aus dem System ausgeschlossen. Das ist natürlich auch gerade in den USA in den 60er Jahren auch bekannt geworden, weil das natürlich viel auf Ebene von Rasse und Geschlecht auch solches Redlining passierte, dass man Versicherungen nicht bekommen hat. Das war ein gutes Beispiel, was da gab es, dass die einer Bank mal nachgewiesen haben, dass die zwar sehr armen weißen Leuten Kredite geben, aber mittelständischen schwarzen Leuten keine und so weiter. Das ist als das bekannt wurde, wurde dieser Begriff des Redlinings geprägt. Was steckt dahinter? Ein bisschen die Einführung in die bisschen Ökonomie. Es gibt drei Ordnungen der Preisdifferenzierung. Die schönste ist die erste Ordnung, in der man maximal den maximalen Preis von allen Einzelnen verlangen kann. Das fängt ein bisschen einfacher an mit der Segmentierung. Dieses Redlining gehört auch dazu. Kennt man aber auch jetzt immer noch dass man in der einen Stadt im Edeka Sachen billiger kriegt als in einer anderen Stadt, wo die beide gleich weg vom Lagerzentrum sind oder so einfach weil das. Lohnniveau in der Stadt höher ist, deswegen kann man höhere Preise nehmen. Oder weil der Stadt einfach so generell teurer ist. Zweite Ordnung ist die, wo man ein bisschen auf der Produktebene versucht, an den Preisen zu schrauben, sonst würde ich sagen, die Leute mehr kaufen, kriegen die Mengenrabatt. Oder wenn Leute Sachen, diese Early Adopter, die können wirklich ein bisschen mehr bezahlen, wenn die unbedingt das neueste Smartphone haben wollen. Das verfällt dann innerhalb des ersten Jahres, geht der Preis halt direkt nach unten, wenn man sagt, ich sollte später kaufen, das sonst nicht. Ja, die oberste Preisdifferenzierungsordnung ist die maximale, den maximalen Preis von allen Einzelnen. Das kommt in der Realität, glaube ich, nicht mehr so oft vor. In Wikipedia ist das Standardbeispiel noch sonst in der Literatur, dass damals im 18. Jahrhundert auch sowas wie Landärzte von einfach den Preis von den Leuten so genommen haben, wie sie fanden, dass die Leute das so bezahlen können. Also das kann natürlich sein, seine Vor- und Nachteile. Das heißt, die Reichen mussten halt ein bisschen mehr bezahlen, weil auch kein anderer Mann vorhanden war. Das funktioniert nur in Polen. Und die Armen konnten haben halt auch nicht so viel Geld genommen, weil die hatten. Für das neue Jahrtausend habe ich mir dann die Frage gestellt, wo denn überhaupt die Daten, die für diese Segmentierung und für all diese Dinge herangezogen werden, wie die überhaupt entstehen und wo die herkommen und wie die in dieses System eingehen. Da gibt es auf der einen Seite also schöne natürlich statistische, vom Statistischen Bundesamt und all möglichen Quellen immer wieder Daten, die rausgegeben werden. Also das ist jetzt nur, ich glaube, mittlerweile schon ein, zwei Jahre alt. Wo halt, also, keine Ahnung, einmal im Jahr veröffentlicht, wie hoch das Durchschnittseinkommen wohl ist. Natürlich immer auch dann, ganz so weit weg ist dann auch immer der Ausländeranteil oder all solche Dinge, die zufällig alle in eine Kategorie fallen, wo auch noch Bezirke, Städte oder halt Bundesländer einteilen. Die zweite Datenbank ist dann natürlich dann nicht die öffentliche Seite, sondern die private. Hier beispielhaft mal die Firma Schober, die sich damit rühmt, 50 Millionen Privatadressen zu besitzen und über jede dieser Adressen auch bis zu 300 Zusatzinformationen, über 300 Zusatzinformationen sogar, die sich alle, ich glaube, das kann man nicht lesen, aber bewegt sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen, wie natürlich dem Einkommen eines Haushalts, den Interessen an Marken, an Dienstleistungen, an Autos und speziellen Freizeitaktivitäten und so. Die behaupten, sie hätten also quasi über 50 Millionen, müsste man sagen, von jedem Haushalt, den es in Deutschland gibt, der einer Privat- oder mehreren Privatperson gehört, behaupten sie Informationen darüber zu haben, was die für Kaufinteressen haben. Die haben diese Bewertung, wo die herkommen, das sagen die aber auch, das steht auch auf der Homepage, ist, dass sie bei 19 Millionen Gebäuden in Deutschland persönlich vor Ort nach 9 Kriterien bewertet haben. Und dann wiederum, man weiß nicht genau wie, also zumindest ist es nicht öffentlich, über 300 Kriterien abgeleitet haben. Und dazu kommen dann halt so weitere Analysen, wie dass die regelmäßig so Kundenbefragungen macht. Ich werde halt bestimmt auch schon mal in der Innenstadt angehalten worden, ob ihr kurz an so einer Umfrage mitmachen wollt. Das wird dann wiederum auch zurückgeführt auf diese ganzen Haushalte und so kommt man auf die 300 Zusatzinformationen pro Haushalt. Was man an der Schuhe machen kann, relativ simpel online, im Online-Shop, ist sich die Adressen halt zusammenzuklicken. Ich habe hier mal beispielhaft hier für Dresden, die in der Altersgruppe zwischen 18 und 45 Jahre die Ein-Personen-Aufhaltung, Mehr-Personen-Aufhaltung und so weiter, wird zusammengeklickt und am Ende wird dann gesagt, wie viele Adressen man hat, wenn man mal kaufen kann. Und das kostet halt jetzt in dem Fall nicht 64 Euro gekauft, deswegen habe ich das nicht gemacht, sonst hätte ich vielleicht ein paar Euro vorher angeschrieben. War meine Idee, als ich das gemacht habe. Das war mir ein bisschen zu teuer. Aber so kann man ziemlich genau sich sein Marktsegment halt raussuchen, wo man gerne sein Produkt bewerben möchte. Und dann bekommen diese Menschen natürlich ein Produkt, wo sie, von denen ihnen dann vermittelt wird, dass sie genau das haben wollen. Weitere Dienstleister aus dem Bereich, das Beispiel hat man auch von Payback und die Deutsche Post, die auch alle tragen, die hat solche undimensioniert großen Datenbanken, in denen all das drinsteht. Das ist so der Adresshandelbereich. Wir haben ja vorhin schon über das Meldegesetz gesprochen. Da hängt das ja auch mit zusammen. Wo das noch ein bisschen jetzt ja quasi einen neuen Höhepunkt erreicht ist, ist die ganze Online-Marketing-Geschichte. Ich denke, die meisten kennen das auch mit dem, also warum jetzt man Tracking nicht so mag und wie das überhaupt funktioniert. Ich fasse das, geht auch nochmal kurz durch. Es gibt so bestimmte Targeting-Mechanismen, also wie Werbung, welchen Personen Werbung zugeschaltet wird. Dazu gehört halt das technische Targeting, was sich einfach nur auf so banale Daten wie Bildschirmgröße und so bezieht, damit man die richtige Werbung auswendet. Das User-Context-Targeting, also guckt, auf welcher Seite wird die Werbung geschaltet oder bei Suchmaschinen, welche Keywords wurden eingegeben. Oder Contextual Targeting ist halt das abhängig vom Content einer Seite, also nach wie vor die Werbung angezeigt wird. Oder der neueste Schick, Behavioral Targeting, dass halt auch User über längere Zeit getrackt werden, und was haben die vorher, ich meine, bei Amazon angesurft Und ihr kennt das vielleicht, dass wenn ihr einmal auf irgendeiner Shop-Seite wart und auf eine andere geht, dass ich ein Produkt, das ihr auf der Seite angeguckt habt in dieser Zeit, aber nicht gekauft habt. Ihr kennt es vielleicht nicht, weil ihr alle einen Adblocker habt, aber wenn ihr nicht hättet, hättet ihr das schon mal festgestellt, dass das so funktioniert, dass man dann über längere Zeit noch dieses Produkt, das man sich irgendwo mal angeguckt hat, also auch auf der ersten Seite immer wieder noch angezeigt bekommt, dann vielleicht noch mal ein bisschen billiger werden und so. Genau, das Problem ist bei sowas natürlich irgendwie die Ambiguität von Wörtern. Ne? Wenn ich jetzt nach Falten suche, nicht ganz klar, kriege ich die Faltenwerbung oder die Origami-Werbung. Deswegen ist noch besser natürlich so ein romantisches Targeting, dass auch da guckt, in welchem Kontext erscheint so Werbung, damit nicht sowas passiert, wie dass man den schönen Griechenland-Urlaub und die Nachricht über den Protest in Griechenland hat. Das ist halt vielleicht auch noch in die Kategorie des Segmentierenden, dass man halt versucht, in seiner Zielgruppe herauszufinden und so anhand von den unterschiedlichen Verhalten oder prognostizierten Verhalten oder angenommenen Verhalten und Kaufverhalten. Ja, die nächste, dann, wohin das geht, ist eher in Richtung der Prediction, das heißt der Vorhersage, was werden Leute denn machen, um zu gucken, um Leuten Produkte anzubieten, die sie auch kaufen wollen, oder was ich jetzt gleich zeigen werde, sowas wie Scoring, was halt tatsächlich das Verhalten versucht, der Leute vorherzusagen. Arten des Vorhersagens sind, nochmal so, um das etwas zu kategorisieren, dass reine statistische Vorhersagen anhand von, keine Ahnung, ich nehme halt an, dass alle Leute die in der Dresdner Neustadt wohnen, keine Kredite zurückbezahlen oder wenn sie Produkte kaufen, erstmal schön die erste Mahnung abwarten, bevor sie überhaupt zurückbezahlen. Dass man das mal einfach auf den ganzen Stadtteil annimmt, weil das mehr als 50% machen. Oder dass man halt eher das auf konkrete Einzelpersonen, das ist sowas wie das Behavioral Targeting, halt sich anguckt, was haben die Leute in der letzten Zeit gemacht und das halt daran anschließen, deren Verhalten vorherzusagen. Jetzt für den Kontext, aber der Vollständigkeit halber auch für das die klinische Vorhersage, die konkret für eine Person das anhand eines Experten vorhersagt, natürlich lässt sich schlechter in Algorithmen übersetzen. Diese Vorhersage, was dann auch interessiert, jetzt ein Beispiel für dessen Umsetzung, sind diese Informationsfilter. Ihr kennt das vielleicht, das war letztes Jahr in der Presse unter dieser Filterbubble-Geschichte. Ich weiß nicht, ob sich alle erinnern oder was sie mitbekommen haben. Hat der gute Eli Pariser ein Buch geschrieben und auch einen ganz guten TED-Talk gehalten, darüber, wie sowas wie Google und so weiter, dadurch, dass sie annehmen, was uns interessiert, dann haben wir unseres Verhaltens in der Suchmaschine oder wenn wir bei Google News in unserem News leben, halt schon vorhersagen, was uns interessiert und uns deswegen nur solche Dinge vorschlagen müssen, wo der Algorithmus denkt, dass das eine gute Sache für uns ist. Das ist so ein bisschen Schwarzmalerei, dieses Buch, dass das dazu führt, dass wir in Zukunft halt noch in so einem kleinen Laden leben, in dem wir nur das hören, was wir hören wollen. Aber es gibt da ein ganz hübsches Beispiel, das ist das mit dem Google von Ägypten, das ist 2011 halt gewesen, wo diese Proteste in Ägypten waren, ich denke, ihr erinnert euch, dass er halt zwei Leute hat Ägypten googeln lassen, bei dem einen tauchen die News dazu auf zu den Protesten in Ägypten und bei dem anderen halt vor allen Dingen Urlaubsangebote. Angeblich am selben Tag entstanden und so, ich konnte das jetzt nicht verifizieren, aber das sind halt Google-Nutzer und das ist so das plakative Beispiel dafür, wo diese Informationsfilter hinführen, wenn sie vorhersagen, was uns denn wohl interessiert. Weiteres Beispiel, was auch in Richtung der Vorhersage vom Verhalten geht, ist das Scoring. Ich denke, das sagt den meisten was. Es geht vor allen Dingen um die Bonitätsprüfung und Vorhersagen, vor allem, das ist da, wo Geld hintersteckt, nicht bei Banken. Da gibt es einige Unternehmen, die sagen, sie hätten so, können Vorhersagen darüber machen, wie zuverlässig die Leute darin sind, Schulden zu begleichen. Wie wird das, also was wird da überhaupt gemacht? Es gibt einmal diese Bonitätsprüfung, die relativ klassisch einfach nur guckt, seid ihr privat insolvent oder nicht ungefähr? Also es ist einfach nur guckt, habt ihr gerade Kohle, um irgendwie einen Kredit zu bezahlen oder nicht? Fällt zum Beispiel in solchen Dingen wie bei EasyCash, das ist diese Firma, die viel bei diesen Kreditkartenterminals eingesetzt oder EC-Kartenterminals eingesetzt wird. Ich weiß nicht, ist euch schon aufgefallen, dass an der Kasse einige Leute eine PIN eingeben und andere bei anderen eine Unterschrift reicht, wenn die bezahlen mit EC-Karte. Das liegt dann daran, dass das schnell im Hintergrund abgeglichen wird mit so einer Datenbank. Wenn bei der Person schon mal öfter vorgekommen ist, dass das nicht ein Plus ist und dann wird halt dieses Debit-Verfahren eingesetzt, das heißt, es direkt abgebucht, dann müsst ihr auch hineingeben. Oder wenn die Bank oder EasyCash weiß, dass euer Konto meist im Plus ist, dann reicht es, wenn ihr eine Unterschrift abgeben, weil das ist für die Firma billiger und dann wird das Geld dann ein paar Tage später abgenommen. Dieses Debitverfahren kostet ein bisschen mehr und es wird halt dann danach entschieden, was euch denn vorgelegt wird. Das Scoring selbst ist ein bisschen komplizierter. Da werden euch halt so Scores in verschiedenen, oder werden uns allen Scores in verschiedenen Kategorien zugewiesen, die das Risiko vorhersagen, das besteht, dass wir einen Kredit zurückbezahlen, oder wenn wir einen Mietvertrag haben, dass wir das nicht bezahlen können. Mit dem Ziel halt diese Preisdifferenzierung noch ein bisschen zu steigern und genau zu wissen, wann die Leute denn, wie die Leute denn die Geld bezahlen. Es gibt da so eine Studie, das ist jetzt unten unterhalb des sichtbaren Bereichs, glaube ich, oder eine Studie, das hat der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte, ich habe mir angehört, der Mitarbeiter hier, schon 2005 sich diese ganzen Firmen mal angeguckt und hat das halt ausführlich analysiert, wie die arbeiten und ob das datenschutzkonform ist oder was halt nicht. Das sind halt das, was die aufgelistet haben, was die herausgefunden haben, weil natürlich Schufa und so weiter relativ verschlossen damit sind, wie ihre Algorithmen funktionieren. Die gehen halt sehr genau in die einzelnen Kategorien rein und rechnen daraufhin die Scores in so verschiedenen Bereichen, wie ob ihr man euch einen Kredit geben sollte, wenn ihr selbstständig seid oder wenn ihr einen Handyvertrag abschließt. Es gibt dann Scores für sehr viele unterschiedliche Bereiche, in denen dann das scheinbar euer Verhalten sehr unterschiedlich sein wird. Das wusste ich noch nicht, aber es wird so sein. Ich habe das mal mit der wundervollen Seite selbstauskunft.net schon mal gemacht. Kann ich euch sehr ans Herz legen, da kann man schön nach dieser Paragraph 34 des Datenschutzgesetzes die Auskunft verlangen von den ganzen Unternehmen. Die haben das ein bisschen automatisiert. Wenn man denen vertraut, kann man das ja ganz gut machen. Nach ein paar Wochen bis Monaten kriegt man halt ein paar Briefe. Ich habe das vor 2 Jahren schon mal gemacht. Ich bin jetzt hier so offen und verrate euch meine Werte. Aber mir als weißen deutschen männlichen Akademikern ist das auch nicht so, ist das nicht so dramatisch. Damit 2010 war meine Zahlungswahrscheinlichkeit bei der Schufa zum Beispiel, also die durchschnittliche, nicht die explizite, weil da gesagt, es sind verschiedene Score-Kategorien, aber die übergeordnete Score-Kategorie war neben mir 98,98, ich finde das ganz gut. Also wenn ich gerade gucke, ich habe nur so viel Bargeld dabei, wenn ich mir heute Abend für ein Bier Geld ja, diese anderen, das hat dann auch immer so, das steht dann auch dabei, teilweise, auf welcher Basis, welcher Daten die diesen Score denn für mich errechnet haben. Das deckt sich eigentlich fast nie mit dem, was die Schleswig-Holsteiner dann mal rausgefunden haben, weil dann steht nur die Schufa zum Beispiel bloß auf Basis von Name, Adresse, Wohnort und der Daten, die da schon eingetragen sind. Und die Schufa ist tatsächlich die Vereinigung, die da, also ist die Schutzvereinigung der Banken, die da am meisten Daten tatsächlich hat. Und zumindest in meinem Fall auch waren die relativ korrekt, also die wissen, welche Girokonten ich habe, welche Handyverträge, wann die abgeschlossen sind. Und die sind auch relativ offen darin zu sagen, wann dieser Schufa-Score denn mal abgefragt wurde. Erste Frage. Ich wurde gefragt, was der Name mit der Zahlungswahrscheinlichkeit zu tun hat. Ich glaube, das ist in dem Fall vor allen Dingen zur Differenzierung von Personen. Aber wer weiß, ich komme da gleich noch bei euch mit. Genau, bei den anderen, ja, die nicht ganz gut im Durchschnitt, die haben nicht so viele Daten über mich, die sind aber, wir haben auch damals schon gesagt, dass sie das vor allen Dingen auf Basis von so mikrogeografischen Daten wie meinem Wohnumfeld und so weiter diesen Score für mich errechnet haben. Eben diese schöne Segmentierung in Wohngebieten. Ich habe das dann vor 2 Monaten nochmal gemacht und ich von allen eine Antwort gekriegt, aber so zum Vergleich, ich bin nämlich nachdem ich diese Abfrage gemacht habe, umgezogen. Und zwar in einen Stadtteil, der ungefähr in Dortmund ist, wie die Dresdner Neustadt offensichtlich. Mein Score bei der Schufa ist auch ordentlich abgerutscht, wie man sieht. Obwohl ich seitdem weder neue Girokonten noch Handyverträge abgeschlossen habe. Bei Acumio haben sie einfach ihr Kategoriensystem geändert, da weiß ich nicht so ganz genau. Und Avanto hat jetzt plötzlich behauptet, sie hätten gar keine Daten, nachdem sie vor 2 Jahren noch einen Score ausgewertet haben. Ja, jetzt wollte ich ein bisschen darauf eingehen, wie diese Systeme denn da funktionieren. Ich dachte, so ein bisschen Theorie über Data Mining kann ich noch mal so reinbringen. Ich meine, jetzt haben wir gerade schon viel gehört, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich bin nicht der allergrößte Data Mining Experte, obwohl ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber was interessant ist und worauf ich hinaus will, ist, dass diese Data Mining also auf mehreren Ebenen sind. Und eben nicht nur ist, wir haben einen Algorithmus und schmeißen einen Haufen Data rein, am besten Big Data oder so, in der Cloud und kriegen am Ende eine coole Kategorisierung von Leuten und so weiter. Das hat sehr viele Ebenen, bei sehr vielen auch Interaktion mit Menschen gefragt ist, um eben diese schönen, klaren Ergebnisse zu haben, in welchem Wohnbezirk man einen Kredit geben kann und in welchem nicht. Das fängt dann mit der Datenerhebung an. Ne? Das ist die Schober hat sie auch auf der Homepage stehen, macht eine Einzelortbewertung. Das heißt, die Datenerhebung ist angeblich gegenüber allen Häusern vorbei. Ich denke mittlerweile, also ich würde es jetzt crowdsourcen und über Google Street View verteilen und die Leute irgendwie die Häuser bewerten lassen. Ich weiß ja auch nicht, wie das geht dann. Das ist das Google Street View Bild hier von der Scheune. Ne? So wie wohnt hier keiner? Und mit solchen Leuten im Vorgarten? Genau, das ist schon mal natürlich diese Einzelhausbewertung ist so ein Schnappschuss halt. Da ist man halt gerade im Moment da und guckt sich das Haus an, guckt, welche Autos da vor der Tür stehen. Bei einer dieser Firmen ist es wohl auch so, dass zum Beispiel die Anzahl der promovierten Personen in der Straße in diesem Score mit einfließt. Also ich glaube, Nachbarn haben auch einen nicht unwesentlichen Einfluss darauf. Genau, die Daten werden natürlich angereichert. Hier ist jetzt kommen wir nämlich zu dem Namenbeispiel zurück. Wenn die Daten nicht vorhanden sind, wie zum Beispiel, wie alt ist denn dieser Martin, der sich hier als Pitbull vorstellt, kann man ganz gut jetzt hier, das ist jetzt amerikanisch, aber sich angucken, wie diese Namensverteilung in den verschiedenen Jahren war. Ich glaube, im Schnitt wäre ich jetzt so um die 50 oder so. Wenn ich jetzt der Durchschnitts-Martin wäre, wäre ich jetzt ca. 50. Ja, das sind aber so, kann man halt kleine Datenlöcher füllen, die sich aus dieser Erinnerung ergeben, weil zum Beispiel gerade kein Auto vor der Tür steht, kann man einfach aus den Nachbarautos gucken, was das denn vermutlich für ein Durchschnittsauto wäre, was da vor der Tür stände. Da ist natürlich auch Interaktion mit Menschen gefragt, die diese Anreicherung dann machen. Falsche Richtung, die kaffeesatzlesende Analyse, jetzt hier nur kurz umrissen. Also es gibt verschiedene Verfahren, die Klassifizierung und so weiter, in der Datenpunkte geguckt auf ihre Nähe analysiert werden. Das ist dann quasi schon komplett weg von der Inhaltsebene natürlich, weil dieser Algorithmus ja sich nicht für die Automarken interessiert. Da werden dann halt die Beziehungen gebildet zwischen Dingen, die ähnlich sind einfach. Das haben wir gerade auch, das kommt auf der Entscheidungsbaum, genau, den haben wir gerade auch schon gesehen in dem Vortrag. Die halt einfach dann in so einen Entscheidungsbaum reingehen und gucken, wie das denn funktioniert, so einen Baum aufbauen, wo die Beziehungen sind zwischen verschiedenen Kategorien, die man gesehen hat. Dabei herauskommen auch gerne die Korrelationen. Statistisch sehr interessant. Also hier Symbole für Korrelation ist natürlich Tankfüllung und Gefahrenentfernung. Dinge, die halt vermeintlich zusammenhängen, weil sie immer zusammen auftauchen. Relativ auch sehr spezieller, zum Beispiel bei Amazon kennt ihr ja diese Beziehung zwischen verschiedenen Produkten, die so aufgemacht werden. Es gibt sogenannte Warenkorbanalysen, die halt gucken, Kunden, die immer das und das zusammen gekauft haben, kaufen halt auch die Gemüsekorrelation über bestimmte Vegetarier oder so, man weiß es noch nicht. Aber das taucht sehr oft zusammen. Das ist der kleine Witz hier, natürlich nicht immer funktioniert. Ne? Also wenn man in Deutschland einen Baseballschläger kauft, ist es relativ offensichtlich. Aber ich wollte es dann gemacht. Aber es ist auch daran natürlich, dass Baseball in Deutschland jetzt als normale Sportart jetzt nicht so beliebt wird. Deswegen braucht man die Baseballschläger für andere Dinge. Das sind die Item-to-Item-Relationen, die auch an dieser Stelle, das ist das Besondere an denen, halt unabhängig von tatsächlich Personen funktionieren, weil es nicht darum geht, was ich jetzt für ein Typ bin oder so, was ich für ein Kaufverhalten habe. Also Amazon zum Beispiel interessiert sich dafür, ob ich halt der Technik interessierter bin, sondern der Algorithmus funktioniert tatsächlich vor allen Dingen auf der Ebene, welche Dinge stehen, welche Artikel, die ich angeschaut habe, stehen in der Relation. Das ist komplett unabhängig von irgendwelchen personenbezogenen Informationen im Prinzip. Noch kurz erwähnt seien die neuronalen Netzwerke, die auch anhand von Inputdaten in so einer am Ende verbleibenden leichten Blackbox halt ein Ausgangsnetz erzeugen, mit dem man das, die Kategorisierung dann immer so erzeugt, wie man das quasi durch die Testdaten dort reingegeben hat. Bestenfalls. Die Probleme von diesen Data Mining Algorithmen sind abseits der Ebene, dass Menschen mehr zu dieser Punkte, die diese Systeme haben, damit interagieren, sind sowas wie diese Fault Positives, Fault Negatives. Das Problem, dass je mehr Kategorien man hat, desto komplizierter wird es zu bearbeiten, desto schneller passiert es auch, dass sich eben da nichts Sinnvolles bei rausfinden lässt und man deswegen halt auf die eine oder andere Dimension auch mal gerne verzichtet. Und ja, die Korrelation und die Kausalität, das fehlt ein Buchstabe, ist halt auch immer so ein Problem. Also jetzt Beispiel für False Positives, der gute Mikey Hicks war vor ein paar Jahren in den Nachrichten, weil er, weil es wohl ein sogenannter Michael Hicks in den USA geschafft hat, auf eine dieser beliebten No-Fly-Listen zu kommen. Und das dazu führte, dass der Mikey Hicks, als er dann mit seinen Eltern mal von Washington nach sonst wo fliegen wollte, 9 Stunden in so einer Befragung sitzen musste als 9-Jähriger. Weil es so eine leichte Namensähnlichkeit halt gab.
Im Glück hat also nicht schon 12
war. 12 Stunden. Wahrscheinlich. Ja, das Problem mit den, natürlich, das ist man produziert diese False Positives immer, wenn man so einen Grenzwert halt sucht, in dem möglichst viel richtig ist, aber natürlich immer auch eine gewisse Anzahl von Falschen da drin ist, weil es halt diese 100% Grenze, das hatten wir auch gerade schon in der Diskussion um diese Autorenerkennung, ab wann ist es denn jetzt ein anderer Autor? Also dieser Grenzwert zu bestimmen ist tatsächlich eines der größten Schwierigkeiten und da muss man halt auch mit halt Dingen, die hinten rüberfallen, so leben. Ja, bei Korrelationen ist auch die Wikipedia-Beispiele zu blöden Korrelationen, die irgendeine Kausalität implizieren. Dass zum Beispiel größere Leute mehr verdienen, ist im Schnitt so in Deutschland. Hängt damit zusammen, dass dann doch das, was unter Männer fällt, mehr verdient und größer ist und deswegen größere Leute mehr verdienen. Das heißt aber nicht, dass alle größeren Leute mehr verdienen. Also es gibt zwar diese Korrelation, aber es gibt diesen Kausalzusammenhang, den muss man sich halt jetzt mal genauer anschauen. Genauso ist es rein von der Korrelation her, dass Raucher dümmer sind, Intelligenzquotienten oder glückliche Menschen gesünder. Das, was die natürlich ausblenden, sind diese ganzen Faktoren, die so ein Menschen auch noch mit sich bringt in so einer Umwelt, ne? die vielleicht darüber hinausgehen, ob jemand glücklich oder unglücklich ist, in welchem Moment überhaupt und was heißt überhaupt gesünder. Das muss man sich dann jetzt mal überlegen. Und das sind aber die Knackpunkte, wo diese Algorithmen dann ihre dann automatisierten Grenzen fallen. Das ist voll doof. Mein Lieblingsbeispiel für einen tollen Algorithmus, der aber eine bescheuerte Idee ist, ist INDEC. Ich denke, ihr kennt ja das EU-Forschungsprojekt zur Verbesserung der Sicherheit durch automatisierte Analyse von allen möglichen Daten. Es gab mal so ein Demo-Video, bevor sie die alle vom Netz genommen haben, ich brauche das hier für die Uhrzeit, deswegen habe ich das am Tool. Jetzt aber vielleicht den Flugmodus machen soll. Der Algorithmus ist bestimmt total gut darin zu erkennen, wann keine Person sich in einem dieser Kreise um ein Gepäckstück bewegt. Aber dass das mit der Realität nicht so viel zu tun hat, weil zum Beispiel im Bahnhof einfach auch viele Menschen rumlaufen, die nichts mit dem Gepäckstück zu tun haben oder sehr viel mit dem Gepäckstück zu tun haben, aber gerade mal einen Meter weg sind oder zum Klo, das ist halt dieses ganze Drumherum, kann dieser Algorithmus einfach nicht abbilden. Er kann sehr gut sehen, wann niemand sich im Umkreis eines Gepäckstücks befindet und für wie lange, aber was halt so eine Umwelt ausmacht, eine gewisse Komplexität, fällt halt dann schnell mal hinüber. Führt aber dann in dem Fall zu einem Alarm. Jetzt komme ich schon zum letzten Teil, nämlich ich habe versucht zu überlegen, was kann man denn, mir gefällt das nicht so richtig, muss ich sagen, ist vielleicht jetzt rausgekommen. Die Frage ist, was man kann man machen? Da habe ich mich erinnert an dieses gute, schöne Buch Code von Lawrence Lessig, der so gesagt hat, es gibt so 4 Ebenen, auf denen Dinge unsere Welt strukturieren und regulieren, vor allen Dingen die Normen, Gesetze, den Markt und jetzt neuerdings natürlich auch den Code. Den Code. Für die Gesetze, ich bin kein Jurist, ich bin Informatiker, deswegen kurz den rechtlichen Hinweis, aber ich habe mich auch schon mit Datenschutz beschäftigt und dass mir klar ist, ist das Problem, dass es zwar diese informationelle Selbstbestimmung auch grundgesetzlich gibt. Ich denke, das wisst ihr alle, das Urteil von 83, dass jeder über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten entscheiden kann und dass auch jeder wissen sollte oder jede, was wer wann über sie weiß oder ihn. Die tolle Idee, ich finde es super, funktioniert natürlich in der Realität immer nur so mäßig. Wir haben das alles schon mehrfach diskutiert, der Kontrollverlust und so weiter. Was jetzt, glaube ich, hier noch eine Stufe mehr ist in diesem ganzen Verfahren, ist, dass eben ist gar nicht mehr unbedingt meine personenbezogenen Daten sind, die jetzt zu diesem Algorithmus führen oder die dazu führen, dass Menschen, dass es diese Kategorie von Leuten gibt, denen man besser keinen Kredit gibt, aber dass es trotzdem eine Auswirkung auf mich hat. Also auf meine informationelle Selbstbestimmung hat es sehr wohl eine Auswirkung, ob jetzt der Typ in der Bank denkt, ich hätte keine Kohle oder ich hätte wohl Kohle. Und es eigentlich, ja, diese Information von mir ausgehen sollte, tut sie aber nicht. Selbst wenn ich gar nichts sage, weiß der Mann schon oder die Frau in der Bank, ob ich Geld habe oder nicht. Also ich habe einfach da ja überhaupt gar keinen Einfluss drauf und es muss nicht mal was mit mir zu tun gehabt haben, was diese Bewertung hervorruft. Es gibt da im Bundesdatenschutzgesetz aber diese Paragraphen zum Verbot der automatisierten Einzelentscheidung. Ich habe es jetzt nicht so viel vorhin, ihr müsst das auch nicht durchlesen. Jetzt mal kurz zusammengefasst. Es gibt tatsächlich ein Verbot der automatisierten Einzelentscheidung, deren Kernknackpunkt eigentlich ist, dass es diese automatisierten Einzelentscheidungen nur dann verboten sind, wenn es negative Entscheidungen sind, die eine erhebliche Beeinträchtigung mit sich ziehen. Und der außerdem das nicht gilt, also diese automatisierte Einzelentscheidung über mich getroffen werden darf, wenn ich natürlich eingewilligt habe. Was in vielen Fällen, dieses Problem der Einwilligung, ja mehr oder weniger freiwillig passieren kann. Also ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, ein Bankkonto zu eröffnen und dazu sagen, ihr möchtet nicht, dass die Daten an die Schufa geliefert werden. Das ist nicht möglich. Also dann habt ihr kein Bankkonto. Ja, das kommt dann ein bisschen in die Kategorie, dass man muss dieser Entscheidung unterworfen werden dann schon. Was halt also nicht reguliert ist, das habe ich gerade schon gesagt, ist nämlich nicht die Frage, wie meine Daten in diese Matrix reinkommen, in diese Algorithmen, weil da habe ich im Prinzip, willige ich immer ein, wenn ich meine Daten irgendwo freies gebe, wie ich einwillige, ob ein Cookie auf meinem Rechner gespeichert wird oder nicht. Das ist ja im Prinzip meine freie Entscheidung. Ich habe darin eingewilligt, dass dieser Cookie da draufkommt, wenn ich nicht Ghostory benutze oder was auch immer. Wo ich halt aber auch aus Datenschutzsicht irgendwie eine Lücke besteht, ist wie denn die Einwilligung dann, ob diese Profile auf mich, ob ich möchte, dass die auf mich angewendet werden. Dann habe ich in den Entwurf für die neue Datenschutzverordnung auf der europäischen Ebene mal reingeguckt. Im Wesentlichen liegt dasselbe drin wie in der deutschen Regelung. Die haben sich da sehr stark an den deutschen Gesetz orientiert. Was ich neu gemacht habe, ist, dass man jetzt, wenn denn über einen automatisiert etwas herausgefunden wird, dass es die Pflicht besteht, bestehen soll, falls diese Regelung so umgesetzt wird, dass man stärker darüber informiert wird, zu welchem Zweck denn so Install gemacht wurde und welche Folgen das dann haben kann, je nachdem, welches Scoring da rauskommt. Und was in dieser Datenschutzverordnung generell ein Problem ist, dass sich die EU offen hält, da vielleicht über irgendwelche delegierten Rechtsakte nochmal irgendwas nachzuregeln. Das ist natürlich kein Schmarrn, was das geändert werden soll. Auch noch auf der Gesetzesebene, wo tatsächlich aber auch schon was passiert. Man hat das ja hinbekommen, dass ab dem 1.12. diese Unisex-Tarife bei den Versicherungen eingeführt werden müssen, gerade bei so Lebens- und Rentenversicherungen. Bisher war es nämlich so, dass das, was Mann im Ausweis stehen hatte, einen anderen Preis zahlen musste, als das, was Frau im Ausweis stand. Das ist jetzt verboten worden, weil das halt als Diskriminierung angesehen wurde vom dem Gesetzgeber. Was dazu führt, dass Frauen, weil sie halt normalerweise länger leben, ich glaube, die müssen nicht, weil es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es so, dass die unterschiedlich zahlen mussten. Die Männer haben eine höhere Rente gekriegt, weil angenommen wurde, sie leben nicht so lange, weil das durchschnittliche Lebenserwartung von Männern in Deutschland geringer ist als bei Frauen. Die Frauen waren dafür benachteiligt bei Lebensversicherungen, bevorteilt bei Lebensversicherungen, weil sie halt, weil angenommen wurde, dass sie länger leben und länger einzahlen werden. Das ist jetzt verboten worden, und ab dem 1.12. sind quasi diese Kategorisierungen, die dann zu einer Preisdifferenzierung führen, zumindest auf der Ebene verboten. Das ist so eine Entwicklung, die mir dann im letzten Tag nochmal aufgekommen ist. Dann ist natürlich auf der Ebene der Normen, also des tagtäglichen Verhaltens, die Frage, was kann man da machen? Weil für die Menschen, die vielleicht in der Bank arbeiten oder so, ich weiß nicht, ob hier welche rumhängen, die kann man natürlich nur appellieren, ne? Denkt, schaltet euer Gehirn ein und verfolgt nicht einfach so, was euch die Ampel des Scoring-Systems anzeigt. Also ich weiß von einer Bekannten, die in der Bank arbeitet, dass es tatsächlich diese schönen Score-Werte, die auf einem Wert zwischen 1 und 1000 sind, am Ende doch in eine Ampel überführt werden, die dann bedeutet, wenn grün, darf ich als einfache Bankangestellte einen Kredit zusagen, wenn gelb, muss ich meinen Vorgesetzten fragen, wenn rot, muss es, glaube ich, mindestens der Vorstand entscheiden oder so. Also natürlich wird dann am Ende noch eine Entscheidung getroffen, aber dieser Tausenderwert wird in so einer Ampel runtergebrochen und dann entscheidet das dann natürlich schon in vielen Fällen auch, wo auf dem Mensch
das über einen zumindest in dem Fall so ein Behavioral Targeting nicht funktioniert. Was aber natürlich nichts daran ändert, dass diese Algorithmen trotzdem mit Daten gefüttert werden und wenn ich dann einmal den Cookie aus Versehen anhabe, ich dann doch wieder Werbung kriege. Alternative ist, wir scheißen drauf, lass uns einfach unsere Daten ins Netz scheißen, dann haben wir nachher so viel Datenmüll da drin, dass entweder wir uns total freuen, weil das alles nicht mehr funktioniert, diese Algorithmen, oder man stelle sich vor, sie würden funktionieren, wir würden endlich im Internet Werbung kriegen, die uns auch wirklich interessiert. Das wäre natürlich die Alternative. Ich habe schon so sarkastisch erzählt, das ist natürlich jetzt nicht meine Idee. Selbst wenn diese Algorithmen total toll wären, fände ich es immer noch doof, dass sie für mich entschieden wird, was mir denn gefallen möchte, was ich denn vielleicht kaufen möchte und vor allen Dingen vielleicht auch zu welchem Preis ich denn wohl bereit bin, dafür zu bezahlen. Ich glaube nämlich, dass das nicht mit der informationellen Selbstbestimmung in der Art vereinbar ist, wie ich sie vorhin skizziert habe. Was den Markt angeht, da bin ich relativ ratlos. Was kann man machen? Alternative Dienste nutzen. Ich habe ja auch meine Diaspora-Adresse angegeben, um einfach die Datenbanken, da ist der Markt ja noch so gut, dass Facebook und Amazon noch nicht ihre Datenbanken zusammengelegt haben. Da sind sie sich dann doch zu konkurrentisch noch. Wenn man natürlich seine Daten immer wieder auf ein anderes Unternehmen verteilt und so, führt das vielleicht auch dann dazu, dass sie zumindest nicht besser werden. Oder auf der Ebene des Codes, da bin ich relativ noch überfragter eigentlich. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, die Datenerhebung zu verhindern, habe ich ja gerade schon gesagt, aber das funktioniert erstens vor allen Dingen online und offline bei sowas wie der Schufa ist es halt um einiges schwieriger. Was ein ganz brauchbarer Ansatz ist, wie ich fand, war sowas wie Google Sharing, was jetzt aber mittlerweile auch kommerzialisiert wurde. Da konnte man so ein kleines Plugin installieren und hat so ein bisschen Cookie-Tausch mit anderen Google-Usern betrieben, sodass immer, wenn man gegoogelt hat, dann wird ja das Cookie gesetzt mit allen schönen Eigenschaften, wurde es an den Server übertragen und mit einem anderen User ausgetauscht, sodass quasi für Google es so aussehen könnte, als würde derselbe User halt ein merkwürdiges Profil haben. Was dann natürlich dazu führen würde, wenn diese Profile weiter in ihre Daten eingepflegt werden, dass deren Segmentierung nicht mehr so schön funktionierte. War eigentlich eine gute Idee, aber ich habe noch nicht so viel Übertragbares gesehen. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn man sich überlegt, dass das nicht funktioniert, wenn man einen Google-Account hat zum Beispiel, was ja auch sehr verbreitet ist. Weil natürlich die Personalisierung dann nicht mehr funktioniert, wenn man Cookies mit anderen tauscht. Ich bin jetzt auch schon so gut wie am Ende vom Vortrag, passt super in die Zeit. Nochmal zusammengefasst, falls es nicht rübergekommen ist, weil ich so schnell geredet habe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese ganzen personenbezogenen Daten, die wir immer freiwillig irgendwo oder unfreiwillig in irgendwelche Datenbanken geben, nicht nur dazu führen, dass für den Einzelnen oder die Einzelne, die quasi von diesen Daten beschrieben wird, die dadurch kategorisiert wird, sondern dass es durch diese ganzen Algorithmen auch dazu führt, dass das andere quasi da, unter meinem Profil des weißen deutschen Akademikers zu leiden haben, indem sie entweder davon profitieren, dass sie auch so sind, oder eben davon, dass sie nicht so sind. Und das andere ist, dass es diese ganze Idee von, das kam auch, weiß nicht, heute oder ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, dieses Privacy-Preserving Data Mining und so, dass das, was als Datenschutz oft in der von Technikern verstanden wird, nämlich wir durchforsten Datenbanken, indem wir aber auf sehr vielen und sehr High Level, also diese Algorithmen sind schon wirklich gut, sicherstellen, dass eigentlich man nicht rausfinden kann, wer hinter diesem Datensatz steckt. Dass es aber nicht verhindert, dass am Ende diese Kategorien gebildet werden, die dann trotzdem wieder mein Leben beeinflussen. Das ist das Ende des Vortrags und der Anfang der Diskussion. Es gibt ein Mikro da hinten, also wenn irgendjemand was sagen möchte. Kennt jemand irgendein cooles Tool, das sowas auch macht? Also wie Google Sharing oder so, wo man ein bisschen Profile durcheinander bringen kann, was ohne dass das vielleicht die Benutzbarkeit beeinträchtigt, da ist.
Ich bilde mir ein, es gab doch einen Cookie Cooker, so ein Projekt, was genau sowas gemacht hat.
Okay. Cookie Cooker, kenne ich nicht. Danke. Hier, wenn sonst nichts mehr ist, sehen wir uns draußen. Danke.